Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, Erntedankfest feiern verbindet sich ja eigentlich immer mit dem Gedanken der Fülle. Wir haben mehr, als wir brauchen, und wir haben einen Überschuss. Und wir machen uns dann Gedanken, wie das alles zu ordnen sei und wie das mit der Dankbarkeit ist und so. Und da fällt es doch auf, dass in diesem Jahr einmal ein ganz anderer Akzent gesetzt wird. Wir gehen durch das ganze Spektrum hindurch auf das andere Ende und fragen uns ausgehend von dem Predigttext etwas, das in jedem christlichen Leben irgendwann einmal vorkommt, nämlich: Wie gehe ich damit um, wenn die Fülle ausbleibt, wenn Gott schweigt? Ist nicht gerade ein Erntedankfest verdächtiges Thema, aber es gehört genau dort rein. Also, trotz intensiver Gebete und regelmäßiger Fastenzeiten mancher Brüder und Schwestern machen sie trotzdem die Erfahrung, Gott scheint mich nicht zu hören. Warum? Weil die bedrängte Lage, in der ich bin, dass die innere Not, die äußere Bedrängnis nicht weggeht, nicht verschwindet. Irgendwie bleibt alles beim Alten. Wo ist denn jetzt Gott? Wollte er mir nicht so viel helfen? Und woran liegt denn das Ganze? Also im Blick auf den Predigttext nehme ich mal eine kleine Sache vorweg. Man könnte fragen, sind die Gebete vielleicht nur oberflächlich dahin gemurmelt und nicht wirklich ernst gemeint? Im Blick auf unseren Text muss man antworten, nein, das ist hier gar nicht der Fall. Alles, was gebetet wird, ist zutiefst ernst gemeint. Es kommt aus einem brennenden Herzen. Vielleicht hatten die Beter kein persönliches Verhältnis zu Gott, doch das hatten sie. Sie suchten seine Nähe, fast verzweifelt. Es heißt in Jesaja 58, Vers 2, sie suchen mich täglich, sie begehren, dass Gott sich ihnen nahe. Fehlte ihnen vielleicht die richtige Erkenntnis, worum sie bitten sollten, sodass Gott ihre Gebete nicht erhören konnte? Auch das ist nicht der Fall. Wie wir noch sehen werden, haben sie sich alle an Verheißungen der Bibel orientiert. Also warum schweigt Gott? Wenn alles stimmt, wenn wir so in Ordnung sind, wenn unser Leben so total mit Gott übereinzustimmen scheint, warum schweigt er dann? Das ist eine brennende Frage. Daran wird nämlich deutlich, dass es nicht immer so einfach ist, das Schweigen Gottes zu erklären. Ich erinnere mich an eine Phase, als ich in einer kleinen Landgemeinde tätig war als Pastor. Da wollte ich gerne mal verschiedene Teams einladen. Ich dachte, ich muss unsere Leute ein bisschen aufmöbeln und ich lade da mal ein paar Leute ein. Also das waren Missionsteams, Gebetsteams, Chöre, das ganze Spektrum, ich weiß gar nicht, wen ich alles eingeladen habe. Und das Interessante war, ich kriegte nur Absagen. Kannst du es vorstellen? Eine Klatsche nach der anderen, eine Absage nach der anderen. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich sehe mich noch in der Stube stehen, gucke durch das Fenster unserer Stube in den Himmel und sehe ein Flugzeug über uns hinwegfliegen. Und da kam mir der Gedanke, es ist wahrscheinlich einfacher, ein Team für Bangladesch oder Papua-Neuguinea zusammenzurufen, als dass in meine Landgemeinde kommen. Ich hatte einen Frust, mein Hals war dick, wie man sagt. Ich hatte wirklich Ärger. Warum hört Gott nicht? Mensch, wir haben darum gebetet. Es passierte nichts. Null. Ich sage, das ist jetzt nicht gerade ein überzeugender Beweis deiner Gegenwart. So kann es gehen. Und auch ganz anders. Es ist nicht immer einfach, das Schweigen Gottes zu erklären. Und wenn es nur um solche Dinge geht, die ich jetzt geschildert habe, ist das eine Sache. Aber wie ist das, wenn es um die Überwindung von inneren Verletzungen geht? Wenn die innere Basis meines Lebens irgendwie angebrochen ist, wie so ein Zahn, dem ein Stück ausgefallen ist, und ebenso wie der Zahnschmerz sich nach oben vorarbeitet, geht das manchmal im Herzen zur Sache. Wie komme ich zurecht? Und was macht Gott? Da möchte ich einen Text lesen, der es zugegebenermaßen in sich hat. Jesaja 58. Ich lese ein paar mehr Verse, als angegeben sind, damit wir auch den Zusammenhang vor Augen haben. Es heißt hier gleich am Anfang, rufe getrost, halte nicht an dich. Also der Prophet soll richtig laut werden. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakobs seine Sünden. Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht. Sie begehren, dass Gott sich nahe. Jetzt kommt ein Zitat ihrer Gebete. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst's nicht wissen? Jetzt kommt die Antwort. Siehe, an dem Tage, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut. Wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll, soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet. Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Soweit Gottes Wort. Um das Ganze ein bisschen einordnen zu können, möchte ich mir einige Bemerkungen erlauben, die den Text ein bisschen aufschließen. Also, in Jesaja 40, da beginnt ja der ganze große Abschnitt, heißt es ja zweimal, tröstet mein Volk. Also Gott hat Sünde vergeben, es ist manches geordnet, Israel durfte zurückkehren aus der Verbannung. Aber irgendwie kam der Trost nicht an. Dieses Thema wird verhandelt. Er stand bereit, Gott wollte etwas Gutes tun, aber es kam nicht an. Es kam im Briefkasten des eigenen Herzens nicht an. Also nach dem Kyros-Edikt, wie gesagt, durften ja viele heimkehren nach der Verbannung, in der Israel gelebt hat. Und die allgemeine Lage war so, wie sie der Prophet Haggai mal beschreibt. Haggai 1, Vers 6. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. Das heißt, alle Versuche, irgendwie eine Aufwärtsentwicklung im Leben hinzubekommen, Karriere zu machen, Geld zu sparen, äußerlich wie innerlich voranzukommen, alles das geht immer wieder zu Null auf. Also so nach dem Motto, sobald du mal nach einem Monat was gespart hast, meldet sich dein Zahn, sodass dein ganzes Gesparte für die entsprechende Behandlung drauf geht. Was vorne gespart wird, geht hinten wieder ab. manchmal sogar noch mehr als das, als was du vorne reingegeben hast. Und am Ende wird es eng, der Beutel wird immer enger. Irgendwie kommt man nicht auf den grünen Zweig im Leben. Man hat versucht dies und jenes und irgendwie bleibt das Leben auf so einer Klippe hängen. Alle rudern, aber das Boot bewegt sich nicht vorwärts. Ist schon eine komische Lage. Und jetzt ist es wichtig, mal den Ablauf sich vor Augen zu malen, der zu den Hauptaussagen unseres Textes führt. Da gibt es einen Handlungsablauf. Also, sie stellen das fest, wir kommen auf keinen grünen Zweig, egal was wir machen. Die Kohle reicht hinten und vorne nicht und das mit dem Inneren verändert sich auch nicht. Also, wir müssen etwas machen. Gott hört uns nicht. Jetzt muss man sich mal fragen, woran haben sie denn das festgemacht? Ich meine, dass ich jetzt nicht immer gleich ein Empfinden der Nähe Gottes verspüre, ist das eine. Aber jetzt muss man mal fragen, woran haben sie denn festgemacht, dass Gott offenbar an ihnen vorbeiguckt? Drei Dinge, die auch in unserem Leben alle eine Rolle spielen. Erstens, keine Heilung der depressiven Herzen und der inneren Verletzungen. Die kamen ja nicht als strotzende Persönlichkeitsleute aus der Verbannung, das waren gebrochene Leute. Die hatten Schlimmes erlebt. Die kamen nach Hause, wollten sich jetzt eine neue Existenz aufbauen und wollten vor allen Dingen mit ihrem Herzen klarkommen. Die wollten in ihrem Inneren geheilt sein und stabil sein. Wissen Sie, das ist das Interessante auch in unserer Gesellschaft. Selbst die Leute, die es äußerlich schaffen, die schaffen es nicht unbedingt innerlich. Es gibt so viele zerrissene Persönlichkeiten, zerrissene Herzen. Menschen, die mit ihrem eigenen Leben sehr schwer zurechtkommen, die sich als benachteiligt ansehen, als vom Leben irgendwie geschleift und geschlagen, die das aber auch nicht sagen dürfen, weil das ja auch wieder komisch wirkt auf andere Leute. Wenn du erstmal sagst, wie schlecht es dir geht, dann sagen die alle, na, der hat ja gar keinen Mut im Leben. Was denn das für einer? In die Rolle will auch keiner rein. Also schweigt man. Viele schweigen über die inneren Erfahrungen. Und durch das Schweigen kannst du sagen, entsteht dasselbe wie so ein richtiger Druck. Also der innere Kessel des Herzens bekommt einen Druck. Und ich weiß gar nicht, wohin ich diesen Druck ablassen soll, weil mein Leben nicht funktioniert. Ich würde so gerne positive Dinge sehen. Ich würde so gerne nach vorn gehen, lohnende Ziele ergreifen, motiviert sein, geheilt sein. Und stelle doch fest, es geht nicht an manche Stellen meines Herzens. Ich bin nicht heil. Jetzt heißt es in Jesaja 57, Vers 15, aber der Herr, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum, sagt er, und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Also Gott sagt, ich will mich um deine Verletzungen kümmern. Wenn dein Leben nur in meine Hand kommt, bin ich derjenige, der sich um die innere Zerrissenheit, sage ich mal, kümmert. Aber es passierte nicht. Das war das Erste, wo sie sagen, wo ist Gott? Zweitens, die Führung Gottes erlebten sie nicht mehr. Wie herrlich war das beim Auszug aus Ägypten? Da gab es eine Wolken- und eine Feuersäule, da gab es Wunder, da teilte sich das Meer. Von all dem nichts mehr. Keine Führung, kein Reden Gottes. Irgendwie plätschert das Leben so im Gleichlauf dahin, aber nach oben, von oben, kommen keine großen Impulse. Drittens, Gebetserhörungen bleiben aus. Sie rufen nach Gott in ihren Gebeten, aber irgendwie kommt keine Antwort. Gott schweigt. Das ist die Lage. So, und wie haben sie auf die jetzt reagiert? Das fand ich sehr interessant. Sie haben nicht gesagt, nur dann gibt es Gott eben nicht, dann müssen wir uns so durchschlagen, wir machen mal was anderes. Nee. Die wussten, hier muss eine bestimmte Weiche neu gestellt werden. Und da haben sie sich gedacht, es war doch der Hochmut früherer Generationen, dass wir überhaupt ins Exil mussten. Dass wir überhaupt weg mussten aus unserem eigenen Land, das haben wir doch dem Hochmut, dem Stolz und der nicht vorhandenen Öffnung unserer Herzen zu verdanken. Also sagten sie sich, wir müssen uns demütigen vor Gott. Dann wird er uns bestimmt erhören. Und sich demütigen haben sie festgemacht am Fasten. Wir werden ein Fasten ausrufen, wir verzichten auf Nahrung und auf Wasser. Und wenn wir uns so Gott wirklich ehrlich demütigen, dann wird er uns schon auch erhören. Frage, Ist das eine geistliche Einstellung? Sich demütigen? Hört sich auf alle Fälle besser an als Stolz? Ich würde mal sagen, das ist sie. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Lesen wir in Sprüche 3, Vers 34, in Matthäus 23, in Jakobus 4, in 1. Petrus 5. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Gott reagiert auf freiwillige Demütigung. Das ist nichts Ungeistliches. Das ist nichts einfach nur Gemachtes. Es ist an sich eine gute Haltung. Und dann wollten sie eben fasten. Das einzige Fastengebot, was es im Alten Testament gibt, ist 3. Mose 16, Vers 29. Also am großen Versöhnungstag, wenn im Tempel der hohe Priester dann einmal hinter dem Vorhang gehen durfte, um dort die Sünde des ganzen Volkes zu entsühnen, da sollten sie fasten. Und das Fasten war sozusagen ein Ausweis der Ernsthaftigkeit, dass sie ihre Schuld wirklich vor Gott bereuen. Das sollten sie zum Ausdruck bringen. Das ist aber das einzige Fastengebot. David versuchte auch mal zu fasten, als das mit Bathseba schief ging und der Prophet Nathan ihm sagte, dein Kind wird sterben, versuchte er, den Tod des Kindes durch eine Fastenaktion zu stoppen. Die Nummer ging schief, wir wissen das. Also Fasten ist kein Allheilmittel. Es wirkt nicht immer. Joel 2 ist von einem nationalen Fasten die Rede. Und damals hat man ja noch, also das ist ja der Orient. Also ist ja nicht wie bei uns, wo alle so still und für sich da was machen und sitzen sie da so da und fasten. Sondern im Orient läuft das alles ein bisschen anders ab. Da werden die Kleider zerrissen, da wird Asche aufs Haupt gestreut, da ist was los. Verstehst du, das siehst du richtig, wenn da welche fasten. Da geht es zur Sache. Das kriegst du mit. Und so wird das in Joel 2 ab Vers 12 ungefähr geschildert. So war das in Ninive bei Jona und eben auch hier. Den hast du angesehen, dass irgendwas gerade nicht lief. Psalm 109, Vers 24, meine Knie sind schwach vom Fasten, betet da jemand. Und nach Sacharja 7 und 8 wurden die Gedenktage der Belagerung, der Eroberung, der Zerstörung Jerusalems und auch der Ermordung Gedalias, des letzten Statthalters, als Fastentage begangen, so gegen Ende des Alten Testaments. Und in Lukas 18, Vers 12 treffen wir einen ganz frommen Mann, einen Pharisäer, der von sich sagt, tja, guck mal her, ich faste nicht nur einmal, zweimal pro Woche. Das kann der andere nicht von sich sagen, der da hinten sitzt. Also er war stolz auf sein Fasten. Ja, ich schaffe was. Versuch mal zwei Tage zu fasten. Na gut, heute in der Zeit des Schlankheitswahns kriegen das manche hin. Aber die essen dann Formulein oder irgendwas anderes. Jedenfalls so ein ganz richtiges Fasten ist das auch nicht. Auf alle Fälle ist das Fasten ein Thema, aber am Rande. Sie fasten ernsthaft. Und jetzt kommt's, nachdem sie trotzdem so viel eingesetzt haben, ändert sich die Lage auch durch Fasten, durch ihr Fasten, überhaupt nicht. Es ändert sich nichts. Muss man mal vorstellen. Nix. Null. Keine Reaktion. Nix. Und da bricht es aus ihnen heraus. Viele haben gesagt, warum? Erste Frage, beantwortet Gott Warum-Fragen? Was würdet ihr sagen? Eigentlich nicht. Stimmt's? Wenn es um Leid geht und so, sagen wir immer, Gott beantwortet keine Warum-Fragen. Aber hier beantwortet er eine. Ist interessant. Ist eine der wenigen Stellen im Alten Testament, wo Gott eine Warum-Frage beantwortet. Das passiert nicht oft. Hier passiert das. Warum, jetzt kommt's, fasten wir und du siehst es nicht an. Dahinter steckt ein Protest. Also lieber Gott, wir haben zu reden. Und das hieß, das sagt unser Text, wir haben doch eine geistliche Gesinnung, wir haben alles gemacht, was wir wussten. Uns ging es wirklich um dich und nicht um uns. Aber trotzdem riegelst du oben alles ab und bei uns kommt nicht an. Wie kann das sein? Das kriege ich nicht auf meine geistliche Brille. Da fehlt mir absolut jedes Verständnis. Warum lässt du uns hängen? Interessant ist auch, dass dieses Gebet überhaupt nicht kritisiert wird. Da wird nicht gesagt, also pass mal auf, sowas macht man nicht. Das macht man mit Gott nicht. Sondern das wird durchgelassen. Denn es ist doch wichtig, dass wir auch das Nichtverstehen unseres Lebens, das Unverständnis Gott im Gebet sagen. Dass wir, wenn wir immer wieder dankbar sind, dass wir unser Herz vor Gott ausschütten können, heißt das auch, dass ich auch meine Spannungen nicht für mich behalte, die nicht irgendwie wegdrücke, irgendwie erkläre, mit einer pseudo-frommen Fassade versehe, sondern dass ich sie Gott bringe. Ich verstehe wirklich nicht, warum nicht mal das Fasten hier irgendwas ändert. Also, wo bleibt dein Eingreifen? Und interessant ist, dass Gott dieses Gebet, die Warum-Frage, als einzigstes beantwortet. Alles andere lieben sie Lehre. Aber dieses Gebet, das beantwortet er. Und da möchte ich eine dreifache Antwort Gottes kurz schildern. Gott achtet auf das Reden unseres Herzens. Gott lenkt unseren Blick auf die Hindernisse. Gott spricht uns einen vollmächtigen Segen zu. Das ist die Reaktion. Das erste, Gott achtet auf das Reden unseres Herzens. Gott meldet sich hier durch den Propheten zu Wort und er zitiert ihre eigenen Gebete. Das ist interessant. Indem er das tut, sagt er nämlich, ich habe alle deine Gebete gehört. Gehört habe ich sie, erhört habe ich sie nicht, aber gehört habe ich sie. Es ist alles bei mir angekommen. Es ist nichts verloren gegangen. Das ist der erste Trost dieses ganzen Abschnittes. Dass Gott, auch wenn er nicht gleich erhören kann, doch erstmal sagt, ich weiß um das Reden deines Herzens, was du keiner Menschenseele sagst, was so tief bei dir geparkt ist im Inneren und was so kunstvoll verborgen ist vor der Öffentlichkeit. Ich kenne das alles. Ich kenne deinen Ärger, deinen Frust, das Gefühl, schlecht behandelt worden zu sein im Leben. Ich kenne deinen Protest, den du dir auch nicht traust, laut auszusprechen. Ich kenne deinen Ärger, deine Unzufriedenheit, alles das kenne ich. Und ich kritisiere dich dafür nicht. Das finde ich interessant. Aber es geht einen Schritt weiter. Du sollst wissen, dass wir miteinander sprechen müssen. Gott nimmt also das Reden unseres Herzens ernst. Ich finde das einen wichtigen Trost. Weil im persönlichen Reden des Herzens verhandeln wir oft die tiefsten, die bedeutsamsten Fragen unseres Lebens. Wie komme ich zurecht in den Beziehungen meines Lebens? Wie komme ich wirtschaftlich zurecht? Bin ich überhaupt noch ein wertvoller Mensch? Oder habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie nur noch gerade so existiere? All diese ganz wesentlichen Identitätsfragen stecken oft fest im Reden des Herzens. Ganz selten werden die Teil eines Gespräches, somit so richtig, dass man es laut ausspricht. Ganz selten. Und das nimmt Gott ernst. Es gibt zwei Beispiele, dass Jesus das auch gemacht hat in Markus 2, nicht wahr? Das ist die Geschichte, wo der Gelähmte sich durchs Dach durchgegraben wird und wo die sagen, still für sich, wie kann der Sünden vergeben? Jesus hört es. Ist nicht laut ausgesprochen gewesen, im Herzen. Er hört es aber prophetisch und er gibt ihnen eine Antwort, indem er diesen Mann heilt. Oder eine ehemalige Prostituierte läuft da rein in das Haus eines ganz frommen Pharisäers und bedankt sich bei Jesus auf ihre Art für die empfangene Hilfe, dass sie rausgekommen ist aus ihrem alten Leben. Und da denkt sich der Pharisäer nur, es ist nur ein Reden des Herzens, wenn das ein Prophet wäre, also dieser Jesus müsste ja wissen, was das für eine Frau ist. Wieder, es ist nicht laut ausgesprochen, es ist nur so hinter vorgehaltener Hand im eigenen Herzen sozusagen registriert. Jesus hört es und er geht darauf ein und er sagt, Simon, ich hab da mal eine Frage an dich, bezieht ihn in ein Gleichnis ein und erklärt ihm das Thema. Und genau so ist Gott mit uns. Das ist eine Freude, das ist erstmal bei aller Unklarheit, die vielleicht noch nicht entwirrt werden kann, das ist erstmal ein Trost, Gott nimmt wirklich dieses Herzensreden sehr ernst. In der Seelsorge ist mir das immer wieder wichtig geworden, dass die Neuordnung unseres Herzens der eigentliche Weg der Befreiung ist. Wir denken immer, die Umstände müssten sich ändern. Aber manchmal ist es das eigene Herz, das sich ändern muss. Die eigene Einstellung, der innere Zustand, der Blick auf mich selber, der so negativ ist, der Blick auf andere Menschen, der so von Enttäuschungen geprägt ist, die innere Zerreißprobe zwischen Wünschen und Nicht-Können, die mich oft irgendwo kirre macht. Also der Umgang mit meinem Alter, mit nachlassenden Kräften, die Frage nach dem Wert meines Lebens, die sich immer neu stellt, die Frage, wie werde ich von einer Gemeinschaft behandelt, wie wirkt eine Gemeinschaft auf mich persönlich und welche Rolle spiele ich in dieser Gemeinschaft und wie komme ich damit klar? Das sind ja alles Dinge, die in diesem Bereich angesiedelt sind. Und das Schöne ist, Gott verurteilt das überhaupt nicht, aber er möchte es gerne bereden. Er nimmt es in seine Hände. Ein Psalmbeter hat das mal richtig verstanden und er hat gebetet im Psalm 139, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Ich kürze es mal ein bisschen ab. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Der hat verstanden, wenn Gott hineinguckt in mein Leben, er bedroht mich nicht. Er nimmt mir auch nichts weg. Aber er will mein Herz in einer Weise ordnen, dass es zu einer Befreiung in meinem Leben wird. Und dann hat dieser Psalmbeter erkannt, manchmal passiert es mir, dass ich die eigene Schieflage meines Lebens gar nicht selber erkenne. Die eigenen Brüche, die eigenen Herausforderungen, neue Weichenstellungen vorzunehmen, die erkenne ich selber gar nicht. Das kriege ich gar nicht hin. Aber Gott möchte seinen Finger auf diese Stellen legen, damit mein Leben nach vorn kommt. Bin ich beim zweiten Punkt. Gott lenkt unseren Blick auf die Hindernisse. Dieses Zweifache tröstet, tröstet mein Volk. Es wird hier noch überboten durch einen dreifachen Aufweis der Dinge, die nicht stimmen im Leben dieses Volkes. Also, so Vergebung für die vergangenen Sünden, das ist ihnen zuteil geworden. Aber ihr eigenes Verhalten, ihre eigene Lebensweise, die sie an den Tag gelegt haben, die war nicht im Blick. Und es gibt also im Leben manchmal unerkannte Hindernisse, die das göttliche Handeln einschränken. Wir müssen da auch nicht rumrätseln, was das sein könnte. Wo ich Gott mein Herz ausschütte, kommt er mir zur Hilfe. Und wenn er die Dinge, die nicht stimmen, für mich selber sichtbar macht, wenn er sie aus der Versenkung herausholt und sagt, guck dir das mal an, wenn du das ändern würdest, dann würde dein Leben einen Riesensprung nach vorn machen. Also, wenn er seinen Finger auf eine Wunde legt, auf etwas, das nicht stimmt, dann tut er das immer im Gewand einer Verheißung, einer Zusage, einer ganz positiven Aussicht. Und das ist das Gewaltige, wenn er über unsere Schnittstellen redet, als wenn andere es tun. Und die Hindernisse, die hier im Text eine Rolle spielen, die werden alle klar genannt. Ich fasse das mal zusammen. Es sind im Wesentlichen vier Hindernisse. So wie unser Stuhl vier Beine hat, so saßen die auf vier Hindernissen. Das erste war der Umgangston, Jesaja 58,4. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt und schlagt ihr mit gottloser Faust rein. Das heißt, was ist passiert? Da gab es ja reichere Leute, die hatten Angestellte, nicht? Und wenn die dann gefastet haben und so mit hängenden Armen nach Hause kamen, hatten die auch irgendwie schlechte Laune. Das kann man ja verstehen. Das baut ja keinen auf. Die hatten einfach so einen Hals. Jetzt kamen die nach Hause und haben ihre ganze Laune rausgelassen an den Angestellten. Die mussten das alles abfedern, was da rauskam. Die ganze Unzufriedenheit, eigentlich will ich ja gar nicht fasten, ich muss ja bei Gott. Und so. All das kriegten die ab. Die kriegten eine Backpfeife nach der anderen. Mit gottloser Faust geschlagen. Damals war das noch anders wie heute. Da gab es Backpfeifen. Also das ging richtig zur Sache. So, also die hatten was auszuhalten. Und das sagt Gott, und das nennt ihr Fasten. Ihr rennt nach Hause und haut ihn ein paar übers Gesicht und meint noch, ihr seid in meinem Willen. Das zweite war, die, jetzt mal wörtlich aus dem Hebräischen übersetzt, die fest verknotete Jochstange. Das war ein Bild, das hat in Israel jeder verstanden. So ein Ochsenpaar, das so ein, irgendwas, so ein landwirtschaftliches Gerät ziehen musste, da war ein großes Querholz. Und das war fest verknotet, das saß auf dem Nacken der Tiere. Und dieses Holz, das war immer so ein Bild für Unfreiheit, für eingeordnet sein, für nicht wegkönnen. Und da sagt er, ihr habt eine fest verknotete Jochstange auf eure Angestellten gelegt. Und das muss man verstehen. Nach der Tora war es geboten, einen Sklaven, der auch ein Jude war, nach 7 Jahren freizulassen. Nicht? Und das haben sie nicht gemacht. Darum haben sie nicht gekümmert. Die haben alle schön bei sich arbeiten lassen. Und sie wussten, die armen Schlucker, die bei mir angestellt sind, die finden woanders so schnell keine Arbeit, die kommen alle wieder her zu mir. Die können gar nicht anders als bei mir arbeiten. Das haben die ausgenutzt. Und haben die länger arbeiten lassen, als die Tora es vorsah. Und das ist die Jochstange. Ihr habt eure Leute ausgesaugt wie eine Zitrone. Um eures eigenen wirtschaftlichen Gewinns willen seid ihr drüber weggelaufen und habt euch einen Dreck um mein Wort gekümmert. Und drittens, sie waren unbarmherzig im Umgang mit Hungrigen und Obdachlosen. Die haben gesagt, du, ich habe selber nicht viel, bleib mal du draußen. Die hatten kein Erbarmen mit den Allerschwächsten. Übrigens, für mich, als ich in Ägypten war, habe ich ja eine Armut gesehen, die findest du hier nicht. Da kannst du irgendjemanden suchen, den geht es immer noch besser, der hat besser Klamotten an, als was ich dort gesehen habe. Und die ganze Zeit, die ich das ansah, sagte ich mir, ich bin jetzt nicht der Sozialarbeiter, ich habe dort jetzt auch nicht meine Hauptaufgabe, aber ich möchte irgendwas tun, dass den Armen geholfen wird. Das war für mich die Entscheidung, in Mastering Your Life mitzuarbeiten, unserem Verein, wo wir uns hauptsächlich auch um Arme und Bedürftige kümmern. Gott guckt genau hin, wie wir mit den Bedürftigen umgehen. Und zwar denen, die er für uns zum Nächsten macht. Das ist ja das vom barmherzigen Samariter, dieses Gleichnis. Nicht allgemein, sondern wie wir mit denen umgehen, die er für uns zum Nächsten macht, die an unsere Tür klopfen, die von uns was brauchen. Und das war eben unbarmherzig in diesem Fall. Und das Vierte, das muss ich mal vorlesen, das ist hier Vers 9, da heißt es, also wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und übel redest. Die böse Nachrede, die nimmt Gott ernst. Mit der kann er nichts anfangen. Warum? Weil eine böse Nachrede immer irgendwo ein Herzensproblem signalisiert. Wenn ich über andere Leute schlecht rede, beschmutze ich eine Beziehung. Ich arbeite nicht an einer Klärung, sondern ich nehme eine vertragte Beziehung als gegeben hin und ich beschmutze sie weiter. Und für Christen heißt das ja immer, wenn wir Jesus um Vergebung bitten und wir reden trotzdem noch darüber, schlechtes Zeug, dann machen wir das Kreuz Jesu und die Kraft des Evangeliums ganz klein in unserer Mitte. Wir zerreden es. Und das möchte Gott nicht. Er möchte keinen schmutzigen Mund, kein Gift unter der Zunge. Das muss alles raus. Das muss zum Kreuz gebracht werden. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, dass er uns diese Sünden alle abnimmt. Aber er kann es nur tun, wenn wir sie bekennen. Also die Sünde herausräumen aus unserem Leben, aus unserem Herzen, heißt sie bekennen. Sie Jesus bekennen oder auch vor einem Zeugen bekennen. Und das steckt dahinter, lass los, gib frei, die du mit Unrecht, nämlich gegen die Tora, gebunden hast. Also mit anderen Worten, man kann das zusammenfassen, für sich selbst suchten die Leute Gottes Segen, aber der Nächste war ihnen egal. Du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, das haben sie ernst genommen. Aber du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst vergessen. Es fehlte die zweite Hälfte. Und das war ihr Problem. Und darauf legt er seinen Finger und er sagt, jetzt bin ich beim letzten Punkt, Gott spricht einen vollmächtigen Segen zu. Wenn du hier herauskommst aus deiner Gewöhnung und die eigene Sichtweise nicht verabsolutierst, sondern dir etwas sagen lässt von mir. Wenn du nicht dich selber für so fromm hältst, dass da keine Luft mehr rankommt, wenn du dir etwas sagen lässt von mir, dann wird deine innere Heilung schnell voranschreiten. Es ist interessant, dass also im Grunde die Klärung von Beziehungsschwierigkeiten sehr häufig der Auftakt einer großen inneren Heilung ist. Da, wo ich vergeben habe, wo ich erlittenes Unrecht vergeben habe, kommt ein Glanz der Gegenwart Gottes in mein Innerstes zurück. Da, wo ich um Vergebung gebeten habe, weil ich vielleicht ja auch einen Anteil an einem Konflikt habe, kommt der Glanz der Gegenwart Gottes zurück in mein Inneres. Aber diese Dinge nimmt Gott eben ernst. Dort guckt er genau hin, weil er weiß, die Nichtvergebung, das ist, als wenn einer Handschellen an deine Hände legt. Da bist du gebunden im unsichtbaren Bereich. Du kommst nicht darüber hinweg. Erst die Vergebung schenkt Freisetzung. Und nun sagen ja viele Christen, ja, das weiß ich. Das weiß ich alles. Das habe ich oft schon gehört, das weiß ich. Und das sage ich immer, ja, Wissen ist gut. Manche sagen, Wissen ist Macht, aber das stimmt noch nicht unbedingt. Erst wo ich es umsetze, wo ich das Kreuz Jesu Christi wirklich in Anspruch nehme, beginnt die Veränderung, sich Bahn zu brechen in meinem Herzen. Dort beginnt das Leben, aus Gott neu gepflanzt zu werden. Also, die Gerechtigkeit, deine Gerechtigkeit geht vor dir her, sagt der Text, und die Herrlichkeit des Herrn beschließt ihren Zug. Hier ist das Bild vom Auszug im Hintergrund, vom Exodus. Und er sagt, vorne läuft die Klärung deines Lebens. Gerechtigkeit heißt, du hast deine Schuld bekannt und übst dich in eine Veränderung ein. Die Überwindung der Sünde gehört mit zur Gerechtigkeit. Du setzt einen anderen Start. Du sagst, ich lüge nicht mehr, ich rede nicht mehr schlecht, ich breche auch mit der Ungerechtigkeit, die ich nicht gemerkt habe, ich lasse meine Angestellten frei, ich halte nicht mehr vor, ich beschwere mich nicht mehr, ich breche mit einer Gewohnheit, ich breche mit meinem eigenen Selbstmitleid. Und er sagt, und die Herrlichkeit des Herrn wird den Zug beschließen. Das heißt, die Wunder Gottes folgen dieser Entscheidung nach. Die Gegenwart Gottes, die Wunder Gottes, die kommen dann in dein Leben, wo der Zug vorne begonnen wird, wo es mit der Gerechtigkeit losgeht. Und ein letztes. Führung Gottes geschieht immer da und die Beziehung zu Gott wird erneuert. Worin besteht nun das Ergebnis dieses göttlichen Redens? Der Trost Gottes kann erst dann unser Herz erreichen, wenn alle Hindernisse überwunden sind, die seine Ankunft aufhalten. Das Fasten an sich steht nie im Zentrum. Es ist immer nur ein Wegabschnitt. Aber die Suche nach der barmherzigen Nähe Gottes ist das eigentliche Thema. Fasten kann nur ein Weg sein. Es ist kein Selbstzweck. Das Fasten läuft immer dann ins Leere, wenn die Weisungen Gottes dabei nicht beachtet werden. Wahres Fasten bedeutet immer eine erneute Hinkehr des ganzen Lebens zu Gott. Wenn ich also mal auf einen Tag auf Nahrung verzichte, dann will ich damit sagen, ich kehre Gott mein ganzes Herz dir neu zu. Ich möchte, dass meine Bekehrung erneuert wird, dass sie Lebensbereiche ergreift, die bisher noch außen vor waren. Ich möchte ganz mit dir verbunden sein. Und die Herrlichkeit Gottes wird den Zug beschließen. Ich habe eingangs erzählt, dass ich so alleine mich fühlte in einer Landgemeinde, wo niemand kam. Und nach einer Weile habe ich auch begriffen, warum Gott die ersten Male einfach nicht geantwortet hat. Also ich fasse es jetzt mal mit meinen Worten zusammen. Ich habe das nicht so wörtlich gehört, wie ich es jetzt sage. Aber so die Quintessenz, die ich lernen musste, war, ich möchte, dass du schon Hilfe suchst. Später kamen dann Teams in unsere Gemeinde. Aber dass du dein Vertrauen nicht auf Menschen setzt. Wenn du eine Veränderung in deiner Gemeinde möchtest, ist das zuerst ein Thema, das du mit mir bereden solltest. Ich möchte zuerst einmal reden dürfen. Ich möchte zuerst einmal sagen können, wie mein Weg aussieht für dein Leben. Und dann können auch äußere Hilfen gegeben werden. Und genauso ist es dann gekommen. Es war genau der Rhythmus, der damals Leben in unserer Gemeinschaft gebracht hat. Und deswegen war das Schweigen Gottes eine wichtige Erfahrung, die zu dem ganzen Weg dazugehörte. Also Gott sucht unser Herz, er möchte ein personales Gegenüber. Er möchte nicht, dass Methoden, dass das Vertrauen auf Menschen, auf Umstände irgendwie zwischen ihm und uns tritt. Er möchte eine Unmittelbarkeit, eine geistliche Unmittelbarkeit sicherstellen. Und das ist ein Grund, warum er manchmal schweigt. Und ein zweiter ist, dass er uns aber immer zur rechten Zeit zu sich ruft. Er streckt uns immer seine Hand aus. Er lädt uns ein, dass wir unser Leben an ihn binden, an ihn neu binden, dass wir ihm vertrauen und dass wir auch die Vergebung immer neu suchen. Dann wird das geschehen, was das Erntedankfest eigentlich meint, nämlich, dass der Garten blüht und dass ich so viel von Gott empfange, dass ich viel weitergeben kann. Das meine ich jetzt nicht unbedingt materiell, das kann extra noch sein. Es gibt Leute, die durch ihre Bekehrung einen großen Sprung nach vorn gemacht haben. Mein eigener Vater hat eine Bildungsentwicklung nach seiner Bekehrung eingeschlagen, der hat 2 Ingenieurabschlüsse gemacht und ist mit 8 Jahren aus der Schule gegangen. Also das lag nicht unbedingt in der Wiege, dass das passierte. Das war eine Verwandlung verschiedener Umstände nach seiner Bekehrung, nach seiner Hinkehr zu Gott. Also Gott schafft ein Neues, wo unser Leben neu, in neuer Weise an ihn gebunden wird und wo die Hindernisse beseitigt werden. Und ich finde, das ist ein sehr tröstlicher und gewinnender Ausblick auf das Erntedankfest. Denn es zeigt uns, wie Gott seine Ernte einholt in unserem Herzen, wie auch in unserem äußeren Leben. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du gekommen bist und immer neu zu uns kommst, um unser Leben zurechtzubringen. Du bist wie ein guter Arzt, der mit hohem Geschick auch das größte Übel beseitigt und der seinen Segen so gerne ausschüttet in Fülle, im inneren wie im äußeren Leben. Wir danken dir für deine Versorgung im zurückliegenden Jahr, dass du uns äußerlich geholfen hast, dass du dich um unser Herz gekümmert hast. Wir danken dir, dass du eine Realität bist, die jeder entdecken darf, der nach dir greift. Du stellst dich vor, du streckst deine Hand nach uns aus. Hab Dank für das Interesse deiner Liebe an unserem innersten Ergehen. Wir beten dich dafür an, dass du dich kümmerst, dass du der gute Hirte bist, der nach unserem Leben greift, der uns genau kennt und der auch das Ziel unseres Lebens genau kennt. So vertrauen wir dir unser Leben ganz neu an. Wir wollen Schritte des Vertrauens auf dich zugehen, auch in den Bereichen, wo es uns schwerfällt. Habe Dank, dass du vertrauenswürdig bist, dass deiner liebenden Hand nichts entgleitet. Und dass am Ende ein Segen entsteht, der über Bitten und Verstehen weit, weit hinausgeht. Wir beten dich an über deiner Barmherzigkeit, über der Versorgung unseres Lebens durch deine Liebe. Und auch dafür beten wir dich an, dass dein Herz immer offen ist. Du lässt dein Herz finden. Du lässt dich finden, wenn wir dich suchen. Du ergreifst unsere Hände und du führst uns auf deinen Weg.